Sind wir wieder zusammen? Alex, wo ist dein Pulli? Das ist mal die wichtigste Frage.
Den habe ich heute vergessen, Thorsten.
Nein, ich glaube ja, dass es bei dir taktisch klug war, aufgrund unseres Gastes, den wir haben. Du wolltest mal richtig gut aussehen.
Du meinst,
wenn du siehst immer gut aus, aber heute mal so richtig gut.
Schön, das danke ich dir. Ja. Wobei ich sehr viel Lob gekriegt habe für die Lederhose.
Boah, die war aber auch schön. Oder ist schön.
Ist schön.
Was ja keiner gesehen hat, dass du den obersten Knopf aufhattest, als du hier saßt, ne? Es ist Oktoberfestzeit.
Ja, so ist es.
Thorsten. Und wir sitzen hier.
Und haben heute einen ganz interessanten Gast.
Ja.
Denn er hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Produkt TUI Cruises, mein Schiff.
Ja. Und ich finde ja immer sehr spannend, wenn du solche Menschen auch mal, oder wenn du die Möglichkeit hast, jemanden zu interviewen, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, wie funktioniert das eigentlich, beispielsweise bei Neubauten, wie viel im Voraus wird da geplant, woran muss da überhaupt gedacht werden für die Zukunft, was könnte Trend werden. Total spannend und ich bin sehr gespannt, was unser Gast heute dazu sagen wird.
Genau, mein Name ist Alex Schulz, Inhaber vom Kreuzfahrtreisebüro Heimathafen.
Und ich bin Thorsten Joost. Ich darf hier mit Alex zusammen diesen Podcast machen. Ich sage deswegen darf, weil es immer eine große Freude ist, hier zu sitzen. Thorsten. Es ist einfach, wir tauschen uns aus. Erst vorher, dann nachher. Dazwischen essen wir Pizza, trinken ein alkoholfreies Bier mittlerweile.
Ja.
Müssen wir auch betonen. Sehr fein. Und wir haben die Möglichkeit, hier über unser Herzensthema zu sprechen.
Kreuzfahrt.
Genau. Und Podcast ist mein Leben und mittlerweile auch deins.
Ja, als schon. Ehemalige Crewmitglieder auf dem Kreuzfahrtschiff wollen Super. Wir jetzt mit jemandem sprechen, der auch auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat.
Dem du den Rücken schon eingeschmiert hast.
Ich weiß das gar nicht so genau.
Los geht's.
Moin, liebe Kreuzfahrtfreunde!
Moin, der Kreuzfahrt-Podcast. Präsentiert von der Crew aus dem Heimathafen.
Moin, Alex.
Moin, Thorsten.
Schön.
Moin, Dennis.
Ja!
Moin, Alex. Moin, Thorsten.
Heute in der Dreierkonferenz.
So ist es. Einen spannenden Podcast haben wir jetzt vor uns. Und zwar geht's heute um TUI Cruises. Und ganz speziell möchten wir mit Dennis Wiechert sprechen. Und Dennis ist Vice President Product Management und Guest Experience. Und Dennis, ich freue mich, dass du dir die Zeit heute nimmst, mit uns so ein bisschen zu schnacken über interessante Themen, die gerade von TUI Cruises am Markt vielleicht den einen oder anderen noch gar nicht aufgefallen sind oder vielleicht auch noch auffällig werden.
Ja, richtig, genau. Aber bevor wir damit beginnen, Dennis, erstmal vielleicht ganz kurz zu dir. Bist du schon auf die Welt gekommen, hast gesagt, ich möchte mal irgendwie in der Kreuzfahrtbranche sein oder wie ging das bei dir los? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also auf dem Kreuzfahrtschiff bin ich nicht zur Welt gekommen und ich bin auch nicht auf die Welt gekommen und hatte sofort den Gedanken eines Kreuzfahrtschiffes, aber ich bin schon relativ früh in meiner Karriere, habe ich mich im Grunde genommen so in Richtung Gastronomie, Hotellerie konzentriert, bin da mal ganz ursprünglich, urtypisch an Land gestartet, bin ein bisschen durch die Welt gekommen, damals noch als Koch und habe so verschiedene von Hotels, Restaurants, Event, Entertainment-Hotel, Konzepten, Gastronomie-Konzepten wie Pomp, Duck and Circumstance, dann in die Top-Hotellerie gewechselt, nach Portugal, bin nach Marburg und habe dann gedacht, eigentlich reicht das noch nicht ganz, weil das, was man im Hotel erlebt, ist ja oder auch in der Gastronomie erlebt, ist ja meistens viel umfangreicher als nur das, was irgendwo in der Küche passiert. Und bin dann quasi nochmal nach Hannover und habe da Betriebswirtschaft für Hotel- und Gaststättengewerbe gelernt. Und habe dann Management-Training in Mannheim gemacht. Und erst dann tatsächlich kam die Kreuzfahrt. Und so wie es sich gehört, habe ich auch nicht an Land angefangen zu arbeiten, sondern erstmal an Bord und bin da 4 Jahre lang zur See gefahren im Controlling und dann als Hotelmanager, bevor ich mich dann tatsächlich entschlossen habe, an Land zu wechseln.
Aber hat denn jemand zu dir gesagt, mach das mal, das tut ganz gut dem Lebenslauf oder deinem Leben? Oder hast du von dir aus gesagt, ach hier, komm, auf so einem Schiff wäre doch eigentlich mal ganz cool?
Ich fand das tatsächlich immer super spannend, so Schiffe, weil das ja so fahrende Destinationen sind und man einfach so unterschiedliche Länder sehen kann. Das ist, das hat ja einen ganz anderen Charme noch, als wenn man irgendwo in ein Land reist. Ich bin ja damals schon gut rumgekommen, aber es hat ja einen anderen Charme, als wenn man in ein Land reist und dann dort noch Erfahrungen sammelt. Von daher hatte ich das immer ein Stück weit auf der Agenda. Aber tatsächlich initial war es so, dass ich so nach dem Management-Trainee gerne so den Bereich Controlling mir als erstes anschauen wollte, so im tatsächlich täglichen Doing und bin dann damals auf eine Anzeige aufmerksam geworden, wo es dann auf dem Kreuzfahrtschiff im Grunde genommen dieser Fachbereich ja, wo da jemand gesucht wurde. Und das war tatsächlich für mich spannend. Und so bin ich dann das erste Mal quasi in die Karibik geflogen, um dann meine Arbeit anzutreten. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen was anderes.
Ja. Wir beide haben schon das Sonnendeck zusammengeteilt, weil Dennis und ich sind damals auf AIDA Aura 2007, 2008 unterwegs gewesen in der Karibik. Und genau, dann haben wir uns gegenseitig auf dem Sonnendeck eingeschmiert, könnte man fast sagen. Aber so war es natürlich nicht, sondern wir haben einfach eine gute Zeit gehabt. Kleine Crew, war einfach richtig gut. Super.
Aber war das bei euch auch so wie bei mir, dass ihr gesagt habt, ich mach mal ein halbes Jahr oder mach mal einen Einsatz und dann war's das? Oder war für dich, Alex, oder auch für dich, Dennis, war euch klar, dass ihr länger macht?
Boah, das ist schwer zu beantworten. Also ich bin immer ganz ehrlich, so nach 14 Tagen habe ich erstmal gedacht, oh Gott, was hast du dir jetzt hier eigentlich ausgesucht? Weil die Welt ja so komplett anders tickt und die ganzen Strukturen da an Bord ja auch ja viel hierarchischer erstmal erscheinen, aber dann ist doch irgendwie die Welt ganz anders.
Ja.
Und nach 14 Tagen habe ich gedacht, oh, verrückt. Aber wenn man dann so den Mix gesehen hat, was da alles so passiert, das hat mich schon relativ frühzeitig gefesselt. Und ich bin da eigentlich eingestiegen, ohne irgendwie schon MHD von Anfang an hinten dran zu hängen. Sondern es war erstmal starten und dann gucken.
Ja, so war es bei mir auch. Ich hatte nach 2 Stunden schon die Nase voll, aber dann ging es. Genau. Da habe ich gedacht, die ganzen Aufwand im Assessment Center, jetzt musst du auch ein bisschen durchhalten. Aber es war schön. Dann ging es in die Karibik, haben wir gute Zeit gehabt. Da lernst du natürlich auch so ein bisschen das Kreuzfahrtgeschäft von der ganz anderen Seite kennen. Natürlich auch alles, was damit zu tun hat, mit dem Operativen, ne? Wie flexibel man sein muss. Du warst ja auch zu sehen. Ja. Also das ist wirklich eine schöne Zeit, die uns verbindet. Dennis, jetzt bist du in Hamburg. Jetzt haben wir da so einen schönen Blick. Du hast ja eine fantastische Kamera dort, der Ringsumblick. Lieber Suits, haben wir gerade schon festgestellt.
Ja, genau. Ich habe die Kamera hier im Grunde genommen, weil wir ja auch sehr viele Konferenzen haben. Also wir haben natürlich auch oft die Schiffe in der Leitung oder auch in Berlin den Standort oder halt andere Gesellschaften, und da ist es immer ganz gut, wenn man mehrere Leute auf die Kamera bekommt, und würden jetzt hier noch 2 weitere sitzen, dann würden die quasi auch fokussiert werden und dann wären sie mit drin.
Super. 360-Kamera, genial. Magst du uns kurz mal mitnehmen, was du so den lieben langen Tag machst? Also morgens behaupte ich mal, du gehst ins Büro, dann trinkst du erstmal einen Kaffee, so, und dann viel telefonieren mit den Schiffen, oder ja, ich denke mal, Meeting ist so das, was hauptsächlich in deinem Kalender steht, oder?
Ja, also was ich ja tatsächlich an dem Job so liebe, ist ja, dass es gar nicht so viele Routinen gibt. Ne? Also ich kann jetzt wirklich nicht sagen, das mache ich morgens und dann starte ich so durch. Und der Kaffee, ob der immer erst im Büro oder schon auf dem Weg zur Arbeit stattfindet, das ist auch manchmal hoch unterschiedlich.
Wie bei Suits, der Dennis, ne? Und am Hotdog-Stand, da gibt es auch den Kaffee in die Hand.
Gut. Ja, also erstmal mache ich schon zu Hause. Also ich bin ja tatsächlich Kaffee-Enthusiast. Also
ich
habe zu Hause eine richtig schöne Barista-Siebträgermaschine und da geht das Ganze schon los. Da nehme ich mir auch gerne Zeit für. Und dann gibt es morgens schon erstmal einen vernünftigen Kaffee tatsächlich zu Hause, und für den Weg zur Arbeit nehme ich dann auch oft noch einen mit, ja.
Ja, meistens ist
es. Aber ansonsten startet der Tag hier ganz unterschiedlich. Mal sind es Meetings, meistens versuche ich erstmal ganz entspannt zu lesen, was so los war. Also so insgesamt, ne, das, was man von den Schiffen bekommt oder auch was an Berichten erschienen ist und so. Und so startet man dann meistens schon mal so ganz gut sortiert in den Tag rein. Und ansonsten gibt es natürlich auch eine Struktur, wo Meetings stattfinden, na klar.
Du
kennst, oder eben Podcast, auch schön.
Oder so, da hast du natürlich recht. Jetzt ist es, Dennis, jetzt ist es ja so, ich habe das auch ein bisschen verfolgt, du hattest ja auch gerade in der Corona-Pandemie mit Toni Cruises, ihr wart ja die Reederei, die eigentlich einen ganz anderen Weg gegangen ist als alle anderen, mit den blauen Reisen, da hat man so ein bisschen auch medial dich wahrgenommen das erste Mal, finde ich persönlich, wenn ich jetzt mal von außen gucke, ich wusste ja schon immer, dass es dein Verantwortungsbereich ist, aber da ist mir aufgefallen, dass du sehr viel operativ tätig warst, also im Daily Business involviert warst und da Entscheidungen getroffen hast und auch dir auch erklärt hast, mit Dennis Tetzlaff damals noch, glaube ich, zusammen, habt ihr da zusammen immer so ein bisschen, genau, ich sag mal so das Lagezentrum wie bei der Bild-Zeitung, weißt du? Habt ihr mir so ein bisschen erklärt, wie es gerade ist? Und das fand ich spannend, weil es auch ein bisschen transparent war. Mhm. Ist das heute jetzt immer noch so oder war das damals der besonderen Situation geschuldet?
Also operativ tätig, also die operativen Prozesse an Bord, da bin ich schon noch sehr stark involviert. Zum Glück nicht mehr so wie zu Corona-Zeiten. Das war ja eine ganz andere Zeit. Da sah ja das Bild auch noch ganz anders aus, wenn ich irgendwie vor die Kamera getreten bin, weil man natürlich auch jeden Tag neu überrascht wurde, was ja doch ein bisschen an einem gezerrt hat. Aber tatsächlich, ja, das Operative, das gehört schon auch noch mit dazu. Mhm. Bei mir ist es im Grunde genommen alles das, was Produktentwicklung ist. Also die Idee hinter dieser ganzen Aufgabe ist eigentlich, dass man so gut wie möglich versucht, so die Guest Journey in eine Hand zu bringen. Also einmal das, was die Produktentwicklung angeht, also wenn wir neue Schiffsklassen entwickeln oder auch auf den bestehenden Schiffsklassen weiter was verbessern, dann kommt das im Grunde genommen alles aus meinen Bereichen. Und wenn eine neue Schiffsklasse entwickelt wird, ebenso. Und dann geht es aber auch rüber in den operativen Betrieb. Und natürlich bin ich dann da genauso verantwortlich dafür, dass die Schiffe dann auch so performen, wie sie vorher geplant waren. Weil das ist ja immer das ganz Gute. Wenn einer etwas plant und der nächste ist für die Umsetzung zuständig, dann kann es da Reibungsverluste geben. Mhm. Und so haben wir das natürlich alles immer in einer Hand. Natürlich mit ganz vielen Menschen hier in unterschiedlichen Departments, ja.
Das ist interessant, ne? Und Dennis, jetzt muss ich mal so eine spitzfindige Frage stellen. Du kennst den Marktführer, kennst du sehr, sehr gut, wie wir auch. Ist das jetzt so, also wir können ruhig drüber sprechen, Alter Kruse ist Marktführer, ihr seid der zweitgrößte Anbieter für Kreuzfahrten in Deutschland mittlerweile. Und wie ist das eigentlich bei euch dann in der guckt immer der eine, was der andere macht? Kann man das so sagen? Oder guckt man genau das, was der andere nicht so gut macht, dass man es besser macht? Oder wie funktioniert das? Oder gibt es da überhaupt gar keine Verbindung zueinander?
Also ehrlicherweise, das ist so Geschichte von TUI Cruises, glaube ich, vom ersten Moment an, versucht man ja so seinen ganz eigenen Markt irgendwo zu erschließen. Und das ist ja TUI Cruises auch ganz gut gelungen, indem man sich ein Stück weit zwischen zwei Kategorien setzt, ne? Also nicht ganz in Richtung Luxus, aber auch nicht, das war ja damals noch so ein Stück weit, in die Richtung eher Club, sondern tatsächlich versucht, in diesem Premium-Markt so seinen ganz eigenen Markt zu finden. Und das ist ja sehr gut gelungen. Natürlich guckt man immer, also in alle Bereiche rein und auch was andere Reedereien gut oder schlecht machen, so wie das ja jeder auch macht, ne? Das, wahrscheinlich auch jedes Autounternehmen, auch klar, Audi wird irgendwo reingucken, was andere gut machen. Und das tun wir natürlich auch. Und man versucht natürlich auch nicht die gleichen Fehler, wenn Fehler stattfinden, irgendwo wiederzumachen. Das findet natürlich schon statt, klar. Aber ist jetzt nicht so, dass da ein tägliches Monitoring bei mir erstmal aufploppt und ich erstmal gucke, was die Kollegen machen.
Nein, sondern das hätte ich auch
nicht. Ist schon ein bisschen langfristigeres Geschäft.
Ja, ja, nee, schon. Das ist aber wirklich spannend, weil damals, ich weiß noch ganz genau, als TUI Cruises, der also die Markteintritt hatte mit der Mannschaft 1, mit der Mannschaft 2, die kam von Celebrity Cruises damals und man hat so das erste Mal Kreuzfahrten starten wollten, weil eigentlich war ja auch der Urgedanke, dass TUI Cruises mit AIDA zusammen eine Brand macht, ne? Kann man das rückblickend aus der Historie, kann man doch schon so sagen, dass es aber irgendwie dann an mehreren Faktoren nicht gescheitert ist und dass dann TUI gesagt hat, okay, wir machen ein eigenes Produkt, TUI Cruises, und wollen dann auch All-Inclusive anbieten, was man ja heute nicht mehr hat, Dennis, ne? Also das ist auch so ein Stück weit Produktentwicklung, oder? Oder ist es einfach nur eine Bezeichnung, die man jetzt geändert hat? Wir haben ja jetzt Premium All-Inclusive-Leistung bei TUI Cruises, was ich sehr, sehr gut finde, sehr positiv auch in der Wahrnehmung finde. Auch All-Inclusive ist jetzt auch in der Kommunikation bei euch gar nicht mehr vorhanden. Und das ist so eine Weiterentwicklung, die ich spannend finde. Ist das so oder ist das unbewusst gewesen?
Also als ich 2016 eingestiegen bin, war ja hier im Grunde genommen schon Premium, alles inklusive. Und genau so bin ich auch von Anfang an hier im Setup gewesen. Also ich kenne das gar nicht anders. Von All-Inclusive als solches, irgendwie als pauschal, wurde ja noch nie gesprochen. Also effektiv ist es ja so, dass gerade der Unterschied ja ist zu normalen All-Inclusive, dass man halt diesen Premium-Charakter damit dran setzt, ne, und sagt irgendwie, das ist ein gewisser Anspruch, der da drin ist. Und da geht es nicht nur darum, dass man etwas inklusiv anbietet, sondern dass man auch Premium-Leistungen inklusiv anbietet. Und daran hat sich nichts geändert. Jetzt sind es halt die Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, die angeboten werden. Und das ist ein Gebiet, wo wir immer eher ausbauen, als dass wir da abbauen.
Ja, toll. Ja, so ist auch meine Wahrnehmung. Weil wir haben uns zusammen, wir haben uns gesehen auf der Mein Schiff Relax, auf den ersten Fahrten. Das war wirklich fantastisch. Haben wir uns im Exklusivrestaurant getroffen. Da waren wir gerade mit Tim Raue. Das war wirklich nett. Und das Schiff habe ich natürlich da auch erleben dürfen, was du ja jetzt ja auch immer maßgeblich mitentwickelt hast. Wie ist so dein erstes Feedback jetzt, nachdem die Sonnenschirme auch endlich auf dem Pooldeck oben angekommen sind, Dennis? Für die Schattenplätze.
Die Sonnenschirme sind hier angekommen. Also wir hatten ja von Anfang an Sonnenschirme. Ja, erstes Feedback ist es ja eigentlich gar nicht mehr, sondern es ist ja tatsächlich schon so, dass da jetzt ein ganzes Stück weit Erfahrung mit drin ist. Mhm. Ne? Wir haben gesehen, dass wir aus der Zeit, wo draußen das Wetter noch nicht so ideal war, wo das Pooldeck noch nicht so gut genutzt werden konnte, relativ schnell im Mittelmeer dann hohe Temperaturen auch erreicht haben und auch viele Sonnenstunden hatten. Und da ist natürlich da kommt man dann das erste Mal so zu der Situation, dass man sagt, das eine ist die Produktentwicklung, also dessen, wie hat sich das jetzt zum Beispiel ein Designer gedacht, wo welcher Stuhl steht und so weiter und so fort. Das hat ja ganz viel mit dem Look and Feel zu tun, was da so berücksichtigt wird. Und dann kommt das Operative, sind die Stühle, die da stehen, auch die richtigen? Oder macht es mehr Sinn, da wo die Schattenplätze sind, mehr Liegen hinzustellen? Und das ist ja der Grund, warum wir das alles zusammengelassen haben in der Verantwortung, weil man das dann schnell immer wieder anpassen kann. Ja. Also wir wollten natürlich frühzeitig dort dann das Ganze operativ super fähig machen. Und das ist sehr gut gelungen. Also das Schiff ist sehr beliebt. Also wir haben dort im Grunde genommen jetzt gerade natürlich in den Sommermonaten sehr viele Familien gehabt, die das Schiff sehr, sehr genossen haben und uns auch wirklich positives Feedback gegeben haben. Wir haben aber auch sehr, sehr viele Erstkreuzfahrer, die im Grunde genommen ihre erste Erfahrung mit Mein Schiff dann auf der Mein Schiff Relax gesammelt haben und dort positives Feedback geben. Was sehr gut ankommt, ist der Ansatz, den wir gewählt haben, dass wir das Entertainment noch ein Stück weit weiter verteilen, also eher so ein dezentraler Ansatz. Und wo wir positives Feedback zu bekommen, ist tatsächlich auch, dass wir so im Platz-Gast-Verhältnis und sowas auch weiterhin so gearbeitet haben, wie wir es vorher auch gemacht haben. Weil die große Sorge war ja zu Anfang. Die erste Idee war ja, also das Erste, was ja rauskam, war, Mein Schiff baut auch größere Schiffe. Und dann wird natürlich auch immer geguckt, oh, wie groß ist das? Und da kommen dann die großen Fragezeichen. Und wir haben uns ja ganz bewusst dazu entschieden, dass wir so in diesem Premium-Platz-Gast-Verhältnis bleiben und dann die Schiffe eben mit nicht 6.000, sondern 3.900...
6.000? Ist 6.000 so eine schlimme Zahl? Bitte? Ist 6.000 so eine schlimme Zahl?
Nee, 6.000 ist keine schlimme Zahl, aber das ist, was zu Anfang natürlich gefragt
wurde. Na klar, logisch. Obwohl ihr, das ist Passagierplatzverhältnis, denn es ist ja fantastisch. Ne? Also wenn man sich das anschaut, ja, von der von den Abmaßen ist die Mein Schiff Relax ja so lang und also so lang wie die AIDA Prima, AIDA Perla, wenn man jetzt mal den Mitbegleiter am Markt mal als Beispiel heranzieht. Aber AIDA hat wesentlich mehr Gäste an Bord, ne? Das muss man einfach so sagen. Also es ist wirklich.
Ja, das haben wir sehr früh entschieden. Ich meine, wir haben 2018 angefangen, über die Schiffe nachzudenken. Und natürlich war uns klar, dass größere Schiffe Sinn machen, total, aus ganz vielen Gründen, ökonomisch, ökologisch, aber dass es natürlich auch immer so sein muss, dass wir unsere Wohlfühlcharakter nicht aufgeben. Und da haben wir uns sehr früh damit beschäftigt, welche Punkte sind uns ganz besonders wichtig. Und das sind natürlich die unseren Gästen immer ganz besonders wichtig waren. Von daher war das jetzt auch keine Raketenwissenschaft, ein Schiff zu gründen, wo wir ein Platz-Gast-Verhältnis insbesondere auch in den Food- und Beverage-Bereichen so beibehalten, wie wir es auch gewohnt sind, damit da auch weiterhin kein Stau zustande kommt. Ne? Das sind so Dinge gewesen, die uns wichtig waren.
Dennis, jetzt kommt ja bald die neue Mein Schiff Flow raus. Die ist ja so fast fertig, kann man sagen. Ne? Also aufgeschwommen ist sie schon. Eigentlich braucht er nur noch der Teppich ausgerollt werden. Darauf freuen wir uns natürlich alle schon. Nächstes Jahr ist es soweit, 2026. Wie ist denn das jetzt mit dem Erfahrungswerten des ersten Schiffes Mein Schiff Relax in der Intuition-Klasse? Wie ist denn das? Kann das da noch ein bisschen mit einfließen oder steht das neue Konzept schon fest und ist nicht adaptierbar? Wie ist ja der Unterschied jetzt zwischen den beiden Schiffen? Das interessiert doch bestimmt alle brennend.
Ich glaube, da muss man immer ganz klar unterscheiden, was man denn meint. Also an Konzepten kann man natürlich immer rangehen, weil Konzepte sind ja insbesondere so der Content, der da an Bord gestaltet wird, das kann man natürlich immer anfassen. Und dann gibt es so die Hardware-Bedingungen, das ist der Bau des Schiffes. Da kann man natürlich jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich im Bau des Schiffes alles wieder verändern. Wir bauen im Grunde genommen die Mein Schiff Flow genau auf dem auf, was bei der Mein Schiff Relax jetzt gut funktioniert hat. Ne? Das ist im Grunde genommen der Ansatz dessen, dass wir da einen relativ intuitiven Flow geschaffen haben an Bord. Also die Gäste finden sich sehr gut zurecht. Sie kommen auch leicht von A nach B. Ne? Dafür haben wir dann quasi diese Treppenhäuser so gebaut, dass wir drei Kerne haben anstatt zwei Kerne.
Viel besser. Aufgrund der Größe. Sensationell. Gerade bei der Mein Schiff 1, 2 und 7 ist das hinten, ich finde, fast schon grenzwertig, Achter. Ne? Also du rennst von dem Treppenhaus B schon ein Stück. Da musst du die Suite hinten schon verdienen.
Ja, laufen muss man auf dem Kreuzfahrtschiff sowieso immer ein bisschen, das ist ja das Gute, aber da können wir ja als Wohlfühlflotte letzten Endes, wo wir ja schon immer ein gutes Sportangebot haben, auch so weitermachen. Aber uns war natürlich viel wichtiger, dass wir, wenn wir schon, sage ich mal, ein größeres Schiff bauen, wo man vielleicht auch von einem Bereich zum anderen dann nochmal ein paar Meter mehr zurückzulegen hat, dass man dann nicht auch noch unnötige Wartezeiten irgendwo einbaut. Mhm. Das ist natürlich, wenn mehr Gäste kommen, natürlich kann man das versuchen, mit gleichen Aufzugkapazitäten als Beispiel zu machen. Oder man macht es so, wie wir es jetzt gemacht haben und erhöht einfach um 80%, obwohl das Schiff als solches ja um 40% eher gewachsen ist. Also haben wir diese Bereiche, die uns wichtig waren, im Grunde genommen genauso weiterentwickelt, dass sie auch zukünftig gut funktionieren. So, und die Mein Schiff Flow, die basiert natürlich vollständig auf den Gedanken, die wir auch bei der Mein Schiff Relax hatten. Und wir werden auch die Konzepte dort im Grunde genommen auch genauso machen. Also wir haben zum Beispiel das Lacage wieder übernommen. Das ist tatsächlich
so sensationell.
Das haben wir wieder drin. Natürlich gibt es dann da auch nochmal eine neue Show. Also das ist dann wieder Konzept und Content. Da gehen wir dann ran und auch im Design wird sich das ein oder andere verändern. Aber es wäre jetzt sehr früh, dort schon mit komplett neuen Geschichten zu kommen, ja, obwohl die, die jetzt funktionieren, sich gerade so gut bewähren und so beliebt sind. Ne?
Aber ist dir aufgefallen, Dennis, ich weiß nicht, ob es, ich habe nur geschmunzelt, als ihr mit der Mannschaft für Lex rauskam, jetzt ist die erste Saison gefahren, im Sommer hat AIDA doch tatsächlich jetzt auch wieder Prima und Perla auch Burlesque-Shows angeboten, ganz neu konzipiert und rausgebracht, musste ich ein bisschen schmunzeln, hat man wahrscheinlich vielleicht doch mit einem kleinen Auge, war früher schon mal konzeptionell, muss man fairerweise sagen, immer schon Thema, hat man aber nicht so stringent verfolgt, aber bei der Mannschaft ist das jetzt wirklich sehr, sehr gut angenommen worden, es hat mich als Entertainment-Manager ehemaliger begeistert, muss ich dir sagen. Großes Kompliment. Ich war vom Entertainment auf dem Mein Schiff Relax sehr, sehr positiv überrascht, weil ich habe früher immer gesagt, auf der Mein Schiff gibt es Unterhaltung, aber es ist Unterhaltung, es ist kein Entertainment aus meiner Perspektive. Jetzt muss ich sagen, mit der Mein Schiff Relax ist das wirklich ein richtiger Schritt nach vorne gegangen. Also das war toll zu sehen. Super.
Ja, wir gehen bei solchen Dingen immer von Zufällen aus, ehrlicherweise.
Ich sollte übrigens einen schönen Gruß bestellen von Alex Ewig, den habe ich am Wochenende bei einer AIDA-Veranstaltung am Samstag in Hamburg getroffen, da waren alle Vertriebspartner eingeladen, die Top 60, die AIDA-Minis vorher geben, weißt du? Und ich habe ihn gefragt, ich habe Dennis am Montag, da möchtest du irgendeine Frage, die ich ihm unterbauen soll, möchtest du mir die mitgeben? Er sagt, nee, wenn er was hat, ruft er selber, aber bestell mal einen schönen Gruß. Und für euch vielleicht zur Info, Dennis, ganz lustig, als dann Alex Ewig dann zu allen gesprochen hat und alle begrüßt hat, alle 60 Vertriebspartner, ist in dem Moment die Mein Schiff 4 dran vorbeigefahren. Es war ein wirklich sehr schöner Moment. Es war wirklich in Altona, weißt du, da unten war
ich schon.
Ja, wirklich toll, war wirklich super. Alle haben gefeiert. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, um darauf zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, also es ist ja so, ich meine, es gucken ja alle irgendwie, was gut ankommt und jeder guckt so auch und informiert sich und es gibt ja zum Glück wirklich für jede einzelne Sparte, egal ob es Gastronomie, F&B ist oder ob es auch Unterhaltung, Entertainment ist, gibt es ja so viele gute Möglichkeiten, wirklich zu schauen, was Trend ist, was sich gut entwickelt oder wieder zurückkommt. Burlesque ist ja jetzt kein neuer Trend, aber was quasi wieder zurückkommt und dann guckt jeder für sich, was er machen kann. Ne? Und wir haben halt gesagt, okay, wir nehmen Burlesque-Konzept mit rein, haben aber gleichzeitig gesagt, dass wir dort eine Kooperation machen mit echten Profis ne? Und haben dann die Glam Girls angesprochen, die das können, die kommen alle aus den großen Häusern. Uns war auch wichtig, dass das gerade von Anfang an irgendwie eine ganz vernünftige Geschichte wird, weil da muss man ja auch wirklich mit Anmutung, Stil und allem gut arbeiten können, damit das nicht nachher irgendwo in der Ecke landet.
Und
das
ist losgeht.
Genau. Das finde ich ist primär die Erfolgsgeschichte, dass da tatsächlich das bei den Gästen so gut ankommt und dass das auch in so einer Qualität wahrgenommen wird, wie wir es uns auch gedacht haben. Das ist immer das Schönste, wenn man das hinbekommt. Ja. Gerade im Unterhaltungsbereich ist das ja von Kunst und dem, was wahrgenommen wird, kann ja auch mal ein Unterschied stattfinden. Aber umso schöner ist es, wenn es dann wie jetzt hier im Lacage so deckungsgleich stattfindet.
Aber das ist etwas, was ich immer sehr, sehr spannend finde bei diesen Neubauten und bei den Plänen generell für die Neubauten, so das gesamte Konzept und alles. Ihr lebt ja quasi immer so 5 Jahre im Voraus oder vielleicht teilweise sogar mehr und müsst euch schon Gedanken darüber machen, was könnte denn in 5 Jahren so spannend für unsere Gäste sein, dass wir das auf dem Schiff umsetzen? Oder kann ich es mir eher so vorstellen, wir bauen ein Schiff und kurz vorher entscheiden wir, was dann drauf passiert. Das wäre ein bisschen arg knapp, behaupte ich mal, oder?
Das würde auch, glaube ich, gar nicht funktionieren. Also das Schiff möchte ich sehen, was so entsteht. Also
so, wird dann wahrscheinlich so.
Entweder total gut oder haut nicht hin. Also nee, das überlassen wir da schon nicht den Zufall. Also als wir die Mein Schiff Relax uns das erste Mal, da kann man ja nicht davon sprechen, dass man es entwickelt hat, aber als wir so über den ersten Ideen saßen und so, da haben wir natürlich schon sehr weit nach vorne geguckt und überlegt, was braucht der Markt, was braucht der Gast, was funktioniert gut. Und da braucht man gar nicht irgendwo anders hingucken, sondern startet man erstmal ganz bei sich. Und dann arbeitet man mit Rahmenbedingungen, die entstehen halt durch das Vertragswesen mit den Werften und allem drum und dran und auch den Interessen, die von außen kommen. Und da wird dann im Grunde genommen eine Plattform entwickelt. Und diese Plattform, und das ist das, was auch so gut funktioniert, also aus meiner Perspektive für uns ist, dass wir da einfach sehr, sehr früh schon mit involviert sind. Also auch da wieder dieser Gedanke, das alles ganzheitlich zu fassen. Natürlich gibt es den Bereich Neubau hier, den brauchen wir auch. Meine technische Expertise ist nicht so stark. Ich kriege zwar zu Hause einen Rasenmäherroboter gut installiert, aber ich würde mir nicht zutrauen, deshalb Schiffe zu bauen. Von daher ist das immer sehr gut, dass wir diese technische Expertise haben. Aber wir sind von Anfang an mit drin und sehen uns da auch so ein Stück weit als Stimme des Gastes. Was braucht der Gast? Und daraufhin entstehen Konzepte und Grundideen. Dann kommt natürlich Design dazu. Dann wird geguckt, wie muss so ein Schiff vom Aussehen her, dass das Look and Feel natürlich auch noch die Produkt-DNA widerspiegelt. Und dann geht es weiter tatsächlich in diese ganz klaren, wir nennen das immer Produktpillars, wo wir sagen, das sind die Fundamente, die Säulen, die wir reinhauen und die müssen stattfinden, damit wir wirklich auch mein Schiff bauen. Mhm. Und da gehören dann zum Beispiel dieses Platz-Gast-Verhältnis und all diese Referenzwerte, die wir aus der bestehenden Flotte nehmen. So. Und dann zum Ende hin, natürlich findet das statt, dass wir, wenn wir dann die Räume gebaut und geplant haben, dass wir dann immer noch mal so einen Realitätscheck machen, weil die Zeit, da gibt es ja viele Einflussfaktoren, die wir vielleicht so nicht betrachtet haben. Und dann kann man immer noch umentscheiden und sagt, okay, hier waren Grieche geplant, machen wir jetzt nicht mehr, machen was anderes. Ja. Wir hatten halt insbesondere bei Mein Schiff Relax ganz gute Riecher, dass das nicht so verändert werden musste, was wir da geplant hatten. Aber gut, ja. Wenn das kommen würde, dann wäre das natürlich auch möglich.
Aber auch cool, wenn man dann so weiß, ja, haben wir gut gemacht, genauso haben wir es geplant, passt wunderbar.
Ja. Sehr schön. Dennis, ist das denn so, dass man auch, das ist ja nur bei jeder Reederei so, die eigentlich eine große Mutter noch drüber hat, dass man da auch schaut, international, wie funktionieren die Sachen vielleicht auch für den deutschsprachigen oder internationalen Markt? Ich meine, ihr seid ja auf dem Dachmarkt ausgerichtet noch, oder kann man schon sagen, dass ihr auf dem europäischen Markt euch orientiert, oder?
Ja, unsere Hauptzielgruppe ist der premiumsuchende Gast natürlich im Dachmarkt. Aber natürlich, wir haben auch Zweisprachigkeit an Bord, nicht unbewusst gewählt, weil es natürlich auch interessant ist, in anderen oder aus anderen Märkten Gäste zu gewinnen. Aber unser Produkt ist ganz klar deutschsprachig. Das ist eine der Fundamente, die wir setzen. Mhm. Und da sollte sich jetzt auch gar nichts dran drehen, sondern die Idee ist tatsächlich, dass wir da auch weiterhin ein deutschsprachiges und ein deutsches Produkt bleiben, weil das einfach unsere Hauptklientel ist. Mhm. Ja. Wir haben bis jetzt auch nicht die Gästezahlen an Bord, die das jetzt irgendwie verändern würden.
Weil sag mal, wie ist denn das, wenn wir jetzt nochmal aufs Entertainment schauen? Ihr habt jetzt sehr viel positives Feedback bekommen mit der Truppe, die ihr dort eingekauft habt, also Vollprofis, die ihr gewonnen habt mit dem Showkonzept für euch. Ist das denkbar, dass man vielleicht da auch am Markt mal schaut, ob man ganze Musical-Produktion extern einkauft und die an Bord anbietet, wie die Amerikaner das zum Beispiel machen? Ist doch sicherlich auch von den Kosten her interessant und am Ende des Tages vielleicht dann aber auch von der Qualität des Entertainments.
Ja, also wir haben ja einen ganzen Standort in Berlin und die im Grunde genommen sowohl das Thema Eigenproduktion als auch Eventreisen, Fremdproduktion und alles drum und dran entwickeln und koordinieren. Und natürlich guckt man sich auch an, lohnt es sich, irgendwo eine Show entwickeln zu lassen. Aber wir haben uns schon immer ganz klar dazu bekannt, dass es Sinn macht, dort eine eigene Cast zu haben, mit eigenen Konzepten zu arbeiten. Und wir haben dort jetzt noch kein Broadway-Format gesehen, was jetzt sich lohnen würde, einzukaufen. Und die Einschätzung, dass das sich auch rechnet, die teile ich nicht ganz. Ich glaube, dass es tatsächlich immer ganz gut ist, so viel wie möglich in-house zu produzieren und zu entwickeln. Mhm. Und wir haben da bis jetzt auch sehr gute Erfahrungen gesammelt.
Gut, toll, ne? Ich habe nämlich gerade gesehen bei der Präsentation, ihr habt jetzt gerade vor kurzem so ein paar Eindrücke geliefert von der Mein Schiff Flow, was da so die Gäste erwarten können 2026. Das Farbkonzept ist ja auch sensationell. Ich muss ja ehrlich sagen, mir gefällt das richtig gut, auch auf der Mein Schiff Relax ist das so ein bisschen 20er Jahre, also die alten 20er Jahre, so ein bisschen elegant, es ist sehr, sehr anspruchsvoll, hochwertig, die Farben sind nicht so aufgeregt, es ist alles sehr, sehr schön farblich abgestimmt und ich finde bei der Mein Schiff Flow ist das sogar noch ein klein bisschen, ich weiß nicht, noch ein bisschen interessanter geworden. Also es ist nur meine persönliche Meinung, aber wie siehst du das?
Mir geht das jedes Mal so. Jedes Mal, wenn ein Schiff kommt, denke ich, das ist wieder schöner. Und jedes Mal, wenn ich zurückgehe, wie zum Beispiel auf eine Mein Schiff 6, denke ich, das ist super. Das waren genau die richtigen Farben. Also es ist tatsächlich, ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, dort immer wieder den Zeitgeist zu treffen, aber auch nicht so vergänglich zu sein. Dass man jetzt nicht irgendwie nach 2 Jahren denkt, oh Gott, das geht so nicht mehr, so wie die Badezimmer, die man früher mal eingerichtet hat und heute gerne wieder loswerden möchte. Mhm. Sondern tatsächlich so, dass wir da so gut wie möglich unsere Designsprache sprechen, die das Produkt widerspiegelt. Das ist ja immer so ein bisschen dezenter alles. Und aber auch zeitlos bleiben mit trotz alledem Änderungen von Linie zu Linie. Also das ist ja das, was wichtig ist. Und das funktioniert ehrlicherweise immer richtig gut.
Toll.
Ja.
Könnt ihr schon mal so einen Ausblick geben, wie das jetzt mit der Indienststellung läuft? Gibt es da schon irgendwelche Sachen, die man verraten darf? Ich meine, sicherlich ist unser Podcast hier ein bisschen klein, um jetzt eine große Markenverkündung zu machen. Aber ich meine, was ist mit Robbie Williams eigentlich? Hat er Zeit oder?
Robbie Williams ist ja sehr gut beschäftigt, den sieht man ja sehr häufig.
Ja, bei euch auch, klar.
Im Fernsehen tatsächlich, ja. Und ja. Ist ja da tatsächlich auch als Ambassador fürs Wohlfühlen an Bord der Mein Schiff wirklich sehr gut gewählt und passt da auch super rein. Also das ist immer so mein Blick auf die Dinge. Aber ansonsten, was gibt's da? Nee, eigentlich, da gibt's noch keine großen Geheimnisse, die zu verkünden sind. Aktuell zumindest bin ich mit meinen direkten Kollegen hier im Bereich sehr, sehr stark darauf konzentriert, wie diese Startphase aussehen wird. Ne? Da gibt es natürlich schon wieder so die ersten operativen Punkte, die wir dann auch gemeinsam mit den Kollegen von Seachefs besprechen, ne? Wann, wie, wo Crew kommt und sowas. Und wir gucken natürlich auch genau auf den Baufortschritt, wie der sich so entwickelt, wo wir zum Glück sehr positive Signale bekommen.
Also
und,
in Zeitplan, Dennis, im Mai. Jungfernreise. Jungfernvater.
Wir freuen uns. Wir geben ja die Reisen immer nach und nach. Also wir sind ja schon die ersten Reisen online da, 10 ja. Tage ab bis Palma und die buchen sich ja auch schon sehr gut.
Ja, ja.
Und sobald wir mehr Reisen rausgeben, ja. Können die auch
gut. Super. Jetzt ist es ja so, Dennis, bevor wir gleich nochmal über ein anderes Thema sprechen, interessiert mich mal eins, was mir gerade auffällt. AIDA Cruises hat dieses Jahr neue Tarife rausgebracht. Das werdet ihr bei TUI Cruises wahrscheinlich gar nicht so intensiv verfolgt haben. Aber zwischen TUI Cruises und AIDA gibt es schon einen riesen Unterschied, was die Preiskalkulation angeht. Kannst du dazu was sagen, wie ihr das bewertet am Markt, weil AIDA, um das kurz vielleicht den Zuhörern zu erklären, AIDA hat also einen Komforttarif und einen Premium-Tarif, das ist so vergleichbar wie bei euch, der Pro-Tarif, also man sucht sich die Kabinennummer aus, hat ein Leistungspaket, bei euch kann man noch ein VIP-Paket dazu buchen, aber grundsätzlich ist es so, dass du, sagen wir mal, einen sehr konstanten Preis hast. Bei euch ist das ein bisschen anders, bei euch profitieren alle Gäste, die sehr früh sich für die Mein Schiff entscheiden und haben dort so ähnlich wie am Flugmarkt, also da das beste aus meiner Sicht, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis sehr frühzeitig. Bei AIDA ist es eher konstant und die bringen dann nachher irgendwie ihren Klassiktarif raus. Habt ihr euch bewusst dafür entschieden, den ganz anderen Weg zu gehen als AIDA Cruises?
Nee, also unsere Tarifmodelle haben sich schon tatsächlich immer an dem orientiert, was unsere Gäste uns gespiegelt haben und was gebraucht wird. So entstehen auch solche Sachen wie VIP-Tarife und Pro-Tarife. Das ist immer ganz unterschiedlich zu dem, was man als Gast halt wünscht. Ne? Möchte ich jetzt einfach eine Reise buchen und muss mir nicht die Kabine aussuchen oder habe ich Präferenzen, dann buche ich einen anderen Tarif. Aber da haben wir uns nicht dran orientiert. Okay. Also kann ich ehrlicherweise nicht viel zu sagen.
Ja, ist wahrscheinlich
der Preis dort bei AIDA entwickelt und gestaltet. Also ja, wir treffen da ja wirklich auf hochzufriedene Gäste bei uns, die auch gerne früh buchen und auch entsprechend planen und haben unsere Preisgestaltung im Grunde genommen so gewählt, wie sie für uns
perfekt
treffsicher ist.
Orient, Dennis, wir müssen über den Orient sprechen. Ihr plant im Winter 25, 26 ganz fest mit zwei Schiffen im Orient, was aus meiner Sicht auch nachvollziehbar ist, muss ich ehrlich sagen, weil ich sagen, es gibt aber Costa und AIDA zum Beispiel, die jetzt den Orient für dieses Jahr schon verlegt haben und die Schiffe nach Nordeuropa geschickt haben. Wie ist da momentan der Stand der Dinge bei euch?
Wir planen planen das so durchzuführen, wie wir es auch anbieten, sonst hätten wir natürlich in der Kommunikation auch schon was anderes gesagt. Also im Grunde genommen ist es ja so, wie bei allen Reedereien. Ne? Man guckt natürlich, wie die Sicherheitslage da vor Ort ist und wir haben tatsächlich mit Royal Caribbean eine starke Mutter und auch mit der TUI AG eine starke Mutter, wo wir sehr, sehr viele Informationen ziehen. Mhm. Wir gucken natürlich auch, was das Auswärtige Amt sagt und monitoren das. Für uns ist selbstverständlich, das ist ja nicht eine Floskel, die immer wieder rausgehauen wird, sondern es ist tatsächlich so. Natürlich ist die Sicherheit von Gästen und Crew die oberste Priorität. Aber wir haben uns hier ganz bewusst dazu entschieden, die Reisen weiter so anzubieten, wie sie geplant sind und sind uns auch sicher, dass wir mit der Entscheidung richtig liegen.
Super. Ja, ich denke auch, das wird ein super Winter werden im Orient. Und ihr seid ja nicht böse jetzt, dass AIDA abgesagt hat, oder? Ich meine, das ist ja auch eine positive Sache für euch, dass da Gäste, die sowieso in Orient wollen, dann mit der Mein Schiff tatsächlich mal ausprobieren, oder? Ist ja auch super. Finde ich gut.
Ja, mir tun grundsätzlich alle Gäste leid, die sich auf eine Reise freuen und dann eine Absage bekommen. Ich kann das immer verstehen, wenn so etwas passiert. Natürlich, wir bieten das an und wenn Gäste zu uns finden, dann sind sie in der Regel auch sehr zufrieden.
Ja. Dennis, mal eine ganz knackige Frage. Was würdest du jetzt jemandem, wenn jetzt jemand den Podcast hört, der noch nie eine Kreuzfahrt gemacht hat, was würdest du dem mit an die Hand geben, wenn er zwei Angebote hat? Einmal AIDA und einmal TUI Cruises. Was würdest du dem raten? Was macht TUI Cruises für ihn interessanter als AIDA oder vielleicht auch Phoenix? Gibt auch andere. Oder MSC zum Beispiel, auch ein ganz starker Marktbegleiter, wo du sagst, das findet er nur auf der Mein Schiff, nichts anderes.
Ja, also grundsätzlich rate ich allen Gästen, mit der Mein Schiff zu fahren oder sich für TUI Cruises zu entscheiden. Das liegt vielleicht auch ein Stück weit an meinen ganz eigenen Präferenzen, die ich so habe. Ne? Also das ist ja immer das Leichteste, ist ja aus sich selbst heraus irgendwie Rückschlüsse zu ziehen. Und wenn ich jetzt einfach mal schaue, welche Art Urlaub man bei uns haben kann, dann ist das schon wirklich gerade so, was Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, mit die beste Wahl, die man treffen kann. Also wenn man sich für Kulinarik, für Genuss, für Wohlfühlen, für Entspannung entscheidet, dann ist man einfach da bei uns genau richtig. Abwechslung bieten wir auch in den Konzepten. Wir haben mit der Intuition Class haben wir ganz besonders viele neue Konzepte noch mit rausgebracht, die meines Erachtens auch wirklich nicht nur modern sind, sondern tatsächlich ein Stück weit zukunftsweisend, wie mit dem Fugu. Das hast du selber miterlebt, wie das ist.
Super, super.
Wenn man da so eine Kulinarik-Experience hat im 360-Grad-immersiven Raum, zusammen mit der Qualität, die Tim Raue verspricht, irgendwie die Kulinarik begleitet wird durch einfach immersive Eindrücke und man so eine Japan-Reise machen kann. Das sind einfach so die besonderen Momente. Also ich glaube auch, dass tatsächlich so die Crewmitglieder, die an Bord arbeiten und das auch wirklich leben und immer diese Freundlichkeit versprühen, tatsächlich ausschlaggebend sind dafür, dass die Gäste sich bei uns so wohlfühlen. Ne? Und von daher, ich würde nichts anderes empfehlen, als mit uns da zu fahren. Und das kennenzulernen. Ich glaube, gerade die noch nie eine Kreuzfahrt gemacht haben, würde ich denen raten. Denen würde ich raten, vielleicht so das, was man so im Kopf hat, wo man vielleicht Sorgen vor hat, was einen vielleicht überhaupt abhalten könnte, so mit Kreuzfahrt sich auseinanderzusetzen. Also wenn man Angst hat zum Beispiel, dass plötzlich zu viele Menschen auf einem Raum sind oder sowas, kann ich schon sagen, das ist ganz großer Quatsch. Also insbesondere bei uns mit dem Platz-Gast-Verhältnis hast du ja wirklich ganz selten das Gefühl, dass du jetzt auf eine Masse triffst oder so. Ne? Das war einer der Grundgedanken zum Beispiel für die Klasse der Mein Schiff Relax, dass wir uns angeguckt haben, wie kriegen wir es hin, dass wir relativ viele Gäste an Bord haben, ohne dass die irgendwie zusammentreffen und immer das Gefühl haben, dass sie auf einem Konzert sind, sondern dass sie merken irgendwie, ich bin hier im ganz natürlichen Fluss unterwegs und habe so meine Zonen und ruhigen Momente auch. Natürlich kann das im Hochsommer am Pool schon mal anders aussehen, aber im Großen und Ganzen ist das sehr gut gelungen, wie im gesamten Produkt Mein Schiff, dass du dort im Grunde genommen unterwegs bist und nicht das Gefühl hast, überfüllt zu sein oder so. Ne? Also von daher, mein Tipp wäre immer an alle, die noch nicht gefahren sind, tatsächlich vielleicht ein Stück weit so die Gedanken, die man hat, rauszuwerfen, sich ein bisschen schlau zu machen, auch gerne hier so Podcasts anhören oder auch gucken, was sonst noch so zu finden ist, online an Erfahrungsberichten. Ja. Und da lohnt es sich immer auch, die positiven Erfahrungsberichte zu lesen, die vielleicht sich mit den Themen auseinandersetzen, die mich selber davon noch abhalten könnten. Und ich glaube, da kann man ganz viel bei entdecken, dass sich das absolut lohnt, Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff zu machen und dann bitte bei uns.
Du hast ihn überzeugt jetzt. Thorsten hat vorhin gesagt, du, ich habe noch nie eine Mein Schiff. Thorsten muss es so machen.
Und ich muss es wirklich zu meiner Schande gestehen, weil ich würde es wirklich auch gerne mal von der Seite erleben. Gar keine Frage.
Komm doch zu mir, ich buche dir die ein. Vorurteile übernehmen wir auch.
Haben wir einen Deal.
Ja, und es ist wirklich so, ich habe mit meiner Familie ja auch Urlaub gemacht auf der Mein Schiff. Ich habe meine Kinder mitgehabt. Ich habe ja mittlerweile 5 Kinder. Und wir haben uns dann so 2 Balkonkabinen genommen mit Verbindungstür. In der Ferienzeit ist es fantastisch, ein tolles Kids-Programm. Es ist wirklich, TUI bietet dort für den deutschsprachigen Gast mit den Bedürfnissen, die man so hat, einfach ein lupenreines Produkt. Muss man wirklich sagen. Ich selbst als alter AIDA-Fahrer muss ich sagen, das ist mein Produkt. Mögen mir alle AIDA-Fahrer, das wird sein. Mein Produkt für mich persönlich, um Urlaub zu machen, muss ich ehrlich sagen. Hört sich jetzt doof an, aber ich mache bei der Mein Schiff Urlaub. Ich muss nächstes Jahr nochmal mit dem Kussmund fahren, weil meine Kinder jetzt auch nochmal mit einer Wasserrutsche rutschen wollen, Dennis. Warum schaffst du es nicht, eine Wasserrutsche auf dieses Schiff zu basteln? Was ist los? Warum nicht?
Haben wir bis jetzt nicht gebraucht, wurde auch noch nicht so oft angefragt. Ne? Wir sind ja so Wunscherfüller unserer Gäste. Na klar, gibt es auch Gäste, die sich eine Wasserrutsche wünschen, aber wir haben das tatsächlich bei uns noch nicht so gesehen. Also das ist genau der Moment, wo wir da sitzen und uns überlegen, was bringen wir jetzt ans Pooldeck? Ist es noch eine Bar mehr oder ist es noch ein Restaurant mehr, damit ich wirklich die Dinge, die insgesamt den meisten Gästen am wichtigsten sind, nämlich dieses Verfügbarkeit von Urlaubsfeeling am Pool, oder ist es dann tatsächlich die Rutsche, die sicherlich auch interessant ist und insbesondere in Ferienzeiten funktionieren könnte, aber da haben wir uns bis jetzt immer dafür entschieden, eher so andere Konzepte zu nehmen und die Unterhaltung unserer liebsten und jüngsten Gäste irgendwie ein Stück weit auch an Bord zu dezentralisieren, als das jetzt irgendwie so ein Highspot am Pool zu machen. Also Water Features und sowas werden natürlich gebaut, haben wir auf der Relax auch gemacht, aber so tatsächlich mit so einer Rutsche loszutrumpfen oder so, das war bis jetzt einfach noch nicht so unsere Sprache.
Dennis, interessant. Aber ich weiß, was mich auch nochmal in dem Zusammenhang interessiert, was ich immer sehr positiv fand bei der Mein Schiff, und dafür steht Mein Schiff Urlaub aber auch, für einen sehr, sehr ausgewogenen Suitenbereich. Ihr habt ein unfassbares Suitenangebot, was von den unterschiedlichen Kategorien herrührt. Also da muss man einfach auch mal den Zuhörern erklären, AIDA war ja früher ein Clubschiff-Konzept, die haben mit Suiten nichts am Hut gehabt, das war auch gar nicht das Konzept. Das ist eine Entwicklung, die in der Kreuzfahrtindustrie jetzt vollzogen wurde, dass es für viele interessanter ist, auch mal eine Suite oder auch Balkonkabinen, das siehst du in der Balkonkabinenentwicklung sehr gut auch, weil früher gab es, wie mit AIDA Vita, AIDA Aura, das Schiff, ein Deck mit Balkonkabinen, das waren so die Tests. AIDA Cara hat damals gar keine Balkonkabinen gehabt und dann kamen die neuen Schiffe amerikanischer Bauart, die dann viel mehr Balkonkabinen hatten als alle anderen Kategorien, und die Mein Schiff ist halt, wie gesagt, im Suitenbereich sehr, sehr gut aufgestellt, auch mit der Mein Schiff Relax, mit der X-Lounge hinten, völlig neues Konzept, komplett überarbeitet, nicht im vorderen Bereich, sondern im hinteren Bereich konzipiert, und man muss natürlich dazu sagen, ihr habt eine Tochter und Reederei auch mit Hapag-Lloyd Cruises, wo ihr auch im Luxussegmentmarkt auch mal nochmal ganz neue Akzente setzt, wo ihr jetzt zwei Marken zusammenbringt, und da mal meine Frage, ist das so das Konzept, was ihr jetzt verfolgt, wie so ein bisschen, ist, man kann es nicht vergleichen, aber ein bisschen schon strukturell, wie MSC Yacht Club und Explorer Journeys?
Ich verstehe nicht ganz, wie wir das Konzept von
Nein, Auftritt her meine ich, dass man so eine Luxusmarke noch hat mit Hapag-Lloyd Cruises, aber selbst ein sehr, sehr starkes Suitenkonzept auf den Schiffen den Gästen bietet, dass man wechseln kann, ob man nun etwas ganz kleinere Schiffe und ein anderes Routing, was ja auch immer für viele Main-Schifffahrer auch ein Punkt ist, der interessant sein könnte, weil natürlich in der großen Systemkreuzfahrt man ja auch vom Routing ein ganz klein wenig, ich sag mal, eingeschränkt ist, gerade mit so Schiffen, die besondere Antriebsformen haben, kannst du ja nicht überall fahren. Ist das so konzeptionell für euch so die Richtung, wo es hingeht, dass man einfach dem Gast alles anbieten kann eigentlich innerhalb des Konzerns?
Ja, das ist tatsächlich eine positive Entwicklung. Das ist aber keine markenstrategische Entwicklung, dass es sich gut tut, irgendwie mit Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten zusätzlich zu schmücken, sondern wir profitieren in erster Linie durch die viele Erfahrungen, die da natürlich auch vorliegen. Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten ist einfach super erfahren am Markt, haben natürlich ein anderes Klientel, haben ein ganz anderes Konzept und sind natürlich mit Expeditionskreuzfahrten und Luxuskreuzfahrten einfach Weltklasse unterwegs.
Ja, muss man sagen.
Und da lernen wir natürlich auch, aber wir haben keine markenstrategische Entscheidung getroffen, dass das gut tun würde, jetzt mal zwei Marken dort drin zu haben, sondern effektiv ist ja Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten auch vorher schon, gehörte zu TUI AG komplett, und das hat andere Gründe gehabt, das zusammenzubringen, und jetzt lernen wir ehrlicherweise nur daraus. Aber Mein Schiff hat ja schon immer, du hast es angesprochen mit Balkonanteilen und sowas, wir sind ja schon immer so gestartet, ne? Wir haben 85% Balkonanteile auf dem Schiff, wir haben riesen Suiten, wir haben Suitenbereiche, das war schon immer so, dass es tatsächlich alleine aus Mein Schiff heraus schon super relevant war, diese ganz unterschiedlichen Produkte innerhalb eines Produktes anzubieten, ne? Und dann auch diese einzelnen Bereiche zu haben. Und die haben wir natürlich auch bei Mein Schiff Relax und natürlich jetzt auch bei Mein Schiff Flow entsprechend weiterentwickelt, dass wir da ja einzigartig unterwegs sind.
Mhm. Und bleibt das jetzt bei den beiden Schiffen, Dennis, oder habt ihr noch vor, noch mehr Schiffe zu bauen? Kann man das schon sagen? Guck mal, du schmunzelst ein bisschen. Ah, schön. Ein leichtes, guck mal, das ist natürlich immer toll. Ne? Wenn man so eine Frage stellt, spricht der Körper natürlich eine eigene Sprache. Toll. Das können unsere Zuhörer jetzt über YouTube sehen.
Wahrscheinlich werden wir hier im Raum noch bei unseren Gästen irgendjemanden finden, der sich wünschen würde, dass wir nicht weiter wachsen. Also ich wünsche mir natürlich, dass wir weiter wachsen.
Ja, super.
Deshalb schmunzel ich bei so einer Frage auch. Finde ich gut.
Ja, schön. Ja, gut gemacht, ne? Ja. Super. Dennis, sag mal, was ist denn dein Lieblingsschiff innerhalb der Flotte, und welche Bereiche findest du gelungen auf der Mein Schiff Flow, die man vielleicht auf der Mein Schiff Relax nicht ganz so stark wahrgenommen hat?
Ich glaube, dass die Mein Schiff Flow genauso gut gelingen wird wie die Mein Schiff Relax. Mhm. Und ein Lieblingsschiff in der Flotte als solches tatsächlich, dass die Frage kriege ich A häufig und B frage ich mich das auch selber häufig. Mein Schiff 7 mag ich unwahrscheinlich gerne von der Gesamtstruktur, wie wir es gemacht haben. Ich schätze es aber auch ungemein. Ich war jetzt gerade mal wieder unterwegs auf der Mein Schiff 4. Ich schätze aber auch ungemein, irgendwie so diese Erfahrungswerte von der Mein Schiff 4 nochmal wieder mitzunehmen. Man sieht ja immer, wenn ein Produkt weiterentwickelt wurde über mehrere Iterationsstufen, ist das nochmal was anderes, als wenn man mit einem ganz neuen Produkt rausgegangen ist, wie die Mein Schiff 7, die ja auch noch sehr jung ist. Aber Mein Schiff Relax ist natürlich jetzt so das Schiff gewesen, wo ich einfach unglaublich viel Zeit verbracht habe, gerade so in dieser Indienststellungsphase. Von daher bin ich da super emotional gebunden dran gerade. Also das ist Aber ein Lieblingsschiff ist immer schwer festzumachen. Ich würd, wenn ich es machen müsste, würde ich wahrscheinlich Ranking abgeben. Aktuell mein Schiff Relax, dann mein Schiff 7 und alle anderen Schiffe haben genauso viel Schaden.
Aber das ist ja auch Teil deines Jobs, sehr viel auf den Schiffen auch unterwegs zu sein, blöderweise, oder?
Oder nicht?
Ja, furchtbar.
Furchtbar.
Ich liebe das.
Ganz
das, ist das Beste, was man haben kann, ist tatsächlich irgendwie an Bord der Schiffe unterwegs zu sein, weil das immer so ein Realitätscheck ist. Mhm. Also ich glaube, es wäre ganz schwer, irgendwie jetzt aus der Entfernung heraus Produkte zu entwickeln, wenn man nicht hin und wieder oder gar häufiger mal an Bord ist und auch direktes Feedback von den Gästen bekommt, direktes Feedback von der Mein Schiff Crew bekommt, egal aus welchen Bereichen, wenn man da durchläuft, da lernt man am meisten. Ja. Wenn ein Crewmitglied spricht, was irgendwie unterwegs ist und eine gewisse Aufgabe zu erledigen hat, kriegt man mehr raus, als wenn man sich das auf irgendwelchen Kennzahltabellen anschaut. Ja. Und von daher, ich finde das immer super. Also nicht nur, dass ich gerne irgendwie verreise und mir Destinationen angucke, es ist ja auch immer alles Arbeit, aber tatsächlich glaube ich, tatsächlich ist das mit die schönste Arbeit, die man haben kann, wenn man sich das so angucken kann, wie es funktioniert, was man so irgendwo auf dem Papier entwickelt hat. Ja.
Ich würde ja gerne mal mit der Mein Schiff eine Weltreise machen, Dennis.
Ja, kann ich verstehen. Würde ich auch gerne machen. Es lohnt sich auch, glaube ich, ganz viele Reisen zu buchen und dann von Destination zu Destination weiterzugehen.
Ja, es ist Schlitzohr, ne?
Aber es ist auch eine coole Art.
Ja, ja, aber die Frage ist ja, ob die Mein Schiff vielleicht irgendwann vielleicht auch mal so eine Weltreise anbietet. Ich meine, Weltenbummler haben wir ja, die ist ein bisschen länger. Und ich kann mir ja auch vorstellen, dass man da mit dem Gedanken spielt. Was sind denn so die Herausforderungen, wenn man sowas umsetzen möchte, Dennis?
Ich glaube, also die Herausforderung bei Reisen grundsätzlich ist ja immer, dass man die Logistik gut hinbekommt. Ne? Man muss, erstens muss man Gäste finden, die sich dafür interessieren, also für verschiedene Reiseformate. Eine Weltreise ist ja auch wahrscheinlich dann etwas, wozu und ausgestiegen werden kann, damit man auch Gäste trifft oder mitnehmen kann, die im Grunde nur einen Teil dieser Weltreise haben wollen. Und dann gibt es natürlich die typischen logistischen Herausforderungen, Flug, Ketten müssen funktionieren. Wir wollen gerne unsere Produktqualität so anbieten, wie wir es immer haben. Also müssen auch unsere Produkte dann dort überall verfügbar sein. Also es sind keine unmöglichen Herausforderungen, die verschiedene Reisekonzepte mitbringen, sondern wir gucken immer viel eher, was gefragt ist und was gut funktioniert. Und so gestalten wir dann unsere Fahrplanung ja einigermaßen im Vorlauf. Also ein bisschen Preview geben wir ja immer.
Super. Ihr seid jetzt, ich finde, in der Wahrnehmung, Dennis, beim Thema Event, Reisen, so richtig Schritte nach vorne gegangen. Also ihr habt das schon immer stärker gemacht als der Markt, finde ich persönlich in der Wahrnehmung. Und ich habe den Eindruck, als wenn ihr diesen Bereich noch stärker ausbaut. Wir haben einen Podcast dazu gemacht, ne, Thorsten, wo wir über Event- und Themenreisen gesprochen haben. Haben wir auch viel über TUI Cruises gesprochen. Und ich musste einfach mal ein Kompliment machen. Ihr habt tolle Themen, die ihr anbietet und macht das vielen Gästen, die vielleicht noch gar nicht so einen Bezug zu Mein Schiff haben oder noch nie eine Kreuzfahrt gemacht haben, unglaublich schwierig, Nein zu sagen.
Danke.
Ja, muss man einfach so sagen. Das ist natürlich eine bewusste Entscheidung, die ihr trefft, aber kannst du uns einen Ausblick geben, was da vielleicht, mit welchen Gedanken ihr da zukünftig noch spielt? Oder?
Also das ist ein ganz spannendes Feld, weil das auch so super flexibel ist. Also da passiert ja ganz viel und wir haben uns erstmal ganz bewusst dazu entschieden, die Anzahl an tatsächlich Eventreisen zu erhöhen, weil das etwas ist, was total gut funktioniert. Wir kriegen echt starkes Feedback, also sehr, sehr positive Werte, die da zurückkommen. Wir messen ja immer auch in so einem Net Promoter Score und so und da sehen wir einfach, dass die Eventreisen auch sehr, sehr gut funktionieren. Sie funktionieren auch sehr gut im Verkauf, das ist überhaupt nicht die Frage. Wir kriegen Erstkreuzfahrer tatsächlich begeistert, diese Reisen zu buchen und dann spielen wir rum. Also dann finden wir tatsächlich heraus, dass natürlich stecken da auch immer ganz professionelle Ansätze dahinter, dass wir gucken, wie sehr passt ein Thema grundsätzlich zu einer Gästegruppe und wie könnte eine Medienreichweite aussehen und alles. Aber der tatsächliche Ablauf dessen ist eigentlich ein anderer. Da sitzen viele kreative Köpfe zusammen. Und das Schöne ist, je mehr Künstler und Formate man hat, desto mehr melden sich ja auch und wollen gerne auch mit uns unterwegs sein und bieten auch von sich aus viele Sachen an. Und entsprechend sammelt man Ideen zusammen. Und dann kommen so Sachen zusammen wie Tattoo-Cruises oder sowas, wo wir dann so komplett unterschiedlich mal rausgehen und kein Rockliner oder so, sondern wo wir wirklich sagen, okay, wir nehmen mal Tattoo, wird natürlich auch mit einem vernünftigen Line-up unterlegt, wo Künstler dabei sind, die Musik machen, weil das einfach immer alles zusammenpasst. Aber man spricht nochmal eine ganz andere Klientel an und geht dann mit so einem mit so einer Convention raus. So. Und das sind so die Punkte, die wir uns angucken. Und dann sind wir immer einigermaßen im Vorlauf und sind jetzt gerade dabei, für 27 zu gucken, was bietet sich an, was haben wir für Ideen und wirklich Previews, also Überraschungen nehmen möchte ich jetzt nicht in diesem Podcast.
Warum eigentlich nicht, Dennis? Schade.
Wir sind zu dritt.
Ja, bleibt ja unter uns eigentlich.
Ja.
Was mich hinterher noch interessieren würde, oh Gott, jetzt habe ich die Frage vergessen. Nee, warte mal. Ach, genau, wenn ihr sagt, ihr macht diese Themencruises auch bestimmt oder bewusst, um Erstfahrer natürlich abzuholen und für das Produkt an sich zu begeistern, für Kreuzfahrten zu begeistern, kannst du ungefähr sagen, wie viele von denen dann tatsächlich auch Wiederholungstäter werden oder ist das schwer zu beziffern?
Das weiß er.
Das ist tatsächlich halbwegs schwer zu beziffern. Ja. Also natürlich gucken wir uns das an, aber wir haben ja auch einen gewissen Buchungsvorlauf. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass wir die Erstkreuzfahrer auf den Eventreisen durchaus auch schneller zu Zweitkreuzfahrern machen.
Glaube ich, ja.
Dann ist eher der Unterschied, was wir uns dann angucken, buchen die dann auch wieder Eventkreuzfahrten oder auch normale Kreuzfahrten und was da immer positive Tendenzen sind, wenn wir natürlich sehen, es wird zum Beispiel eine Full-Metal-Cruise gebucht. Jetzt bringen wir ganz oft die Formate, dass wir zwei Full-Metal-Cruises hintereinander machen. Da sehen wir auch einen Unterschied in den Gästestrukturen. Mhm. Ne? Und wenn wir da Erstkreuzfahrer dann dabei haben, was meistens eher auf der zweiten dann der Fall ist oder so, dann sehen wir natürlich auch positiv, wenn dann andere Reisen auch gebucht werden. So, wir haben ja ganz viele Gäste, die werden zu Erst-Event-Kreuzfahrern und wir haben ganz viele Erst-Event-Kreuzfahrer, die werden dann quasi zu Kreuzfahrern insgesamt. Und das ist echt positiv.
Toll. Dennis, ihr habt dieses Jahr 2025 erstmalig Nichtraucherkabinen eingeführt bei euch auf der Flotte, flottenweit, diese Umsetzung mit Indienststellung mit der Mindshift Relax. AIDA hat nur Raucherkabinen, ihr habt Nichtraucherkabinen. Ist das ein Trend, den ihr mit aufnehmt, weil auch gerade das Feedbackverhalten der Gäste dahin geht? Und glaubst du, dass das dabei bleibt oder glaubst du, dass wir irgendwann auf den Balkonkabinen Nichtraucherbalkonkabinen haben?
Also die Frage beantworte ich zuerst. Das glaube ich nicht, dass wir irgendwann reine Nichtraucher-Schiffe oder Kabinen haben. Zumindest sieht das aktuell alles nicht danach aus. Was wir monitoren, ist natürlich, was wir für Feedback erhalten.
Ja.
Und das kriegen die Mitarbeiter an Bord immer sehr direkt. Und das kriegen wir quasi dann über die Mitarbeiter an Bord oder über die Gästebefragung oder halt im Nachgang. Und natürlich ist das immer schwierig. Ich meine, es ist kaum etwas so schwer miteinander zusammenzubringen wie Nichtraucher und Raucher. Also, dass die da eine Sprache sprechen und da totales Verständnis dann dafür entwickeln. Aber wir haben halt festgestellt, dass es sich schon lohnt, an der einen oder anderen Stelle zu gucken. Und dann sind wir in die Schiffe eingestiegen und auch gesehen, wo sind Bereiche, wo es gegebenenfalls sein könnte, dass wenn da geraucht wird, dass es da reinzieht und so weiter und so fort. Wo können wir im Grunde genommen ein Angebot für alles schaffen? Also, wir haben verhältnismäßig wenig Probleme, aber frühzeitig darauf reagiert, um halt ein Angebot zu schaffen, wo sich dann jemand, der Nichtraucher ist, komplett sicher sein kann, dass er dort irgendwo auch Nichtraucher geblieben hat.
Ja, toll. Finde ich wirklich gut. Das Feedback
ist auch gut. Haben wir ja trotzdem noch die Cigar Lounge auch, was ein Indoor-Bereich ist, wo geraucht werden kann. Aber da kann ich mich als Nichtraucher freiwillig entscheiden, ob ich reingehe.
Ja, genau.
Und das mag dann auf dem Balkon vielleicht an der einen oder anderen Stelle unterschiedlich sein. Aber ansonsten ist ja da auch nicht das Rad neu erfunden. Das war ja schon immer so, dass man auch in den öffentlichen Bereichen hat, Bereiche, die sind für Raucher und es gibt, wo geraucht werden darf und dann gibt es Bereiche, da darf nicht geraucht werden. So.
Ja, ich finde das ein total positiver Ansatz, weil so hast du wenigstens auch die Wahl zu sagen, ich möchte neben mir keine Raucher auf der Balkonkabine haben. Das ist ja einfach ein Thema für viele, die das einfach nicht wollen. Weißt, einige schlafen mit der offenen Balkontür und möchten das Meerrauschen haben, wenn du dann natürlich jemanden hast, der Kette raucht auch nachts, ist natürlich das Erlebnis ein ganz klein bisschen getrübt. Aber das gehört zum Kreuzfahren dazu. Ihr macht das, wie gesagt, sehr gut auf der ganzen Flotte jetzt. Im vorderen Bereich gibt es ein paar Kabinen, die nicht Raucher sind, weil der Fahrtwind natürlich nach hinten geht.
Ja, draußen. Ja, ne? Verstehe ich. Bin schon dabei.
Aber es ist nicht trendgetrieben. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass insgesamt in Deutschland dort die Anzahl an Rauchern glücklicherweise eher zurückgeht, sondern es ist tatsächlich Feedback getrieben und wir haben uns angeguckt, wo macht das Sinn, wo macht das keinen.
Super. Toll. Dennis, was glaubst du, was wird die Zukunft der Kreuzfahrt so bringen? Wo gehen die Trends hin?
Ich glaube, dass der Trend sein wird, dass es weiterhin auch Service geben wird am Gast. Also das wird sich nicht verändern. Ne? Also der Trend wird sein, dass tatsächlich Service eine absolute Relevanz hat. Also dass wir tatsächlich menschliche Erlebnisse an Bord gestalten. Da gehe ich ganz fest von aus. Ich denke, der Trend wird sein, dass es natürlich auch immer der ökologische Fußabdruck immer besser wird. Ich denke, der Trend wird sein, dass man ganz unterschiedliche Destinationen im Grunde genommen, vielleicht auch nochmal vom Timing her mit sich anschaut. Also wo kann man hin, wo bleibt man lange, was sind Ganztagesausflüge, man kürzere Events, aber ansonsten, ja, glaube ich, dass der Trend Kreuzfahrt als solches einfach nur im Wachstumsbereich bleiben wird.
Toll, schön, Thorsten. Dann lade ich dich ganz herzlich ein, Thorsten, mal auf der Mein Schiff Urlaub zu machen. Das werden wir bei mir
unbedingt
im Reisebüro mal klären, dass du das
mal
hinbekommst. Dennis, ganz vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick, den du uns da gewährt hast in die Welt von TUI Cruises.
Ja, und in der nächsten Folge reden wir dann darüber, was nächstes Jahr bei der Indienststellung passieren wird. Das ist doch schön, oder?
Ja, und wir reden über die Urlaubserfahrungen, die du bei Mein Schiff gesammelt hast, die positiven.
Also das heißt, ich muss Gas geben. Okay, alles klar. Hab's
das
verstanden. Ich
würde mir natürlich auch ein ordentliches Feedback zu wünschen.
Ja. Dennis, wenn du magst, wir machen uns für nächstes Jahr mal was aus, wenn Mein Schiff Flow soweit ist.
Das ist natürlich auch lustig. Oder? Ja, das stimmt. Oh, das cool. Könnte lustig werden.
Ja. Dennis, danke für den launigen Schnack, mein Lieber. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Lieben Gruß nach Hamburg. Dennis Wiechert.
Super.
Danke.
Vielen Dank. Euch noch einen wunderschönen Tag.
Spannend. Also, wie wir es im Vorfeld ja gesagt haben, Alex, so mal einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen von TUI Cruises, diese Möglichkeit hier haben wir zwei, habt ihr da draußen, egal ob ihr zuhört oder zuseht bei YouTube, das ist schon wirklich spannend, das mal zu hören. Was hat dich irgendwas so komplett überrascht?
Komplett nicht, weil Dennis kenne ich ja recht gut, also auch von früher. Und was mir aber gut gefallen hat, dass er so ein bisschen so einen Eindruck gegeben hat, worauf es jetzt bei der Mein Schiff Flow auch ankommt, welche Schwerpunkte für ihn auch Themen- und Eventreisen haben. Spannend fand ich aus Entertainment-Sicht, da ich ja nun auch wie du daherkomme, was das grundsätzliche Entertainment angeht bei ihm, dass sie also das in Berlin produzieren, dass es nicht in Frage kommt, externe Shows einzukaufen zum jetzigen Zeitpunkt, aber dass sie sehr, sehr gute Erfahrung mit diesem Show-Format Burlesque im Lacage gesammelt gemacht haben und das Feedback halt da fantastisch ist. Das heißt, er schreit nach mehr.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Nein, war eine schöne Folge.
Ja.
Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen oben da, natürlich.
Gerne, ja.
Dann empfehlt uns weiter.
Ja.
Kommentiert gerne, laden wir euch auch herzlich dazu ein.
Bucht eure Kreuzer bei uns.
Und das sowieso. Und wenn ihr Fragen habt, moin@heimathafen.com.
Komm. Muss kommen.
Ja. So. Sind wir durch?
Klar.
Na dann. Auf in die Lederhose.
Ja. Ist Ruberti-Kittag jetzt.
Ah ja, stimmt, da müssen wir hin. Los.
Ciao.